Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 25. Juni 2020. Hier ist Stand jetzt auf meinsportpodcast.de und das sind die Themen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und zwar pünktlich um 7.07 Uhr frisch. Am Frühstückstisch sitzen wir mit euch. Herzlichen Dank dafür, der erste Sportpodcast des Tages. Und wir geben uns natürlich Mühe, alles, was wichtig ist, zusammenzufassen, damit ihr den perfekten Überblick habt. Wir, das sind mein Kollege Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas Wurm.
Schönen guten Morgen, Malte. Schönen guten Morgen in die Runde. Malte, gestern hatten wir eine ziemlich lange Einleitung, ne? Wollten wir heute mal gleich in die Vollen gehen, also nach einem Schluck Kaffee?
Ja, trink mal einen Schluck Kaffee, ich fange schon mal an. Wir schauen nämlich heute auf den geplanten Restart in der HBL. Wir erinnern uns an eine der schwärzesten Stunden in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft zurück. Papa Djokovic kriegt heute auch mal wieder einen von uns mit. Ist ja mittlerweile schon fast so ein Running Gag.
Und außerdem ehren wir den Harry Potter der Lüfte, um ihn mal so zu nennen. Und wir bleiben im weitesten Sinne dann auch literarisch, denn wir klären euch heute nochmal darüber auf, was Pippi Langstrumpf Stand jetzt immer noch besser kann als Thomas Müller.
Doch zum Start haben wir erstmal lang ersehnte Nachrichten aus den USA für alle Baseballfans.
Top-Thema.
Ob das jetzt allerdings gute oder schlechte Nachrichten sind, das ist aus unterschiedlichen Gründen Stand jetzt noch alles andere als klar. Gucken wir gleich natürlich etwas genauer drauf. Erstmal die Fakten. Also vordergründig sind es zumindest aus sportlicher Sicht gute Nachrichten, denn es wird eine Baseball-Saison in der MLB geben. Der Restart ist nach wochenlangen Streitigkeiten, ach man kann ja schon sagen monatelangen Streitigkeiten, endlich terminiert worden.
Du sagst es, endlich, hat ja auch lange genug gedauert, aber jetzt steht fest, am 23. oder am 24. Juli soll es losgehen, mit einer allerdings verkürzten Saison. Auch das war ja ein großer Streitpunkt. Nur 60 Spiele statt der ansonsten 162, das hat die MLB dann durchgesetzt, die Spielergewerkschaft hat lange auf mindestens 70 Spielen bestanden, aber jetzt gibt es 60 pro Team. Die sollen kompakt binnen 66 Tagen über die Bühne gebracht werden und danach qualifizieren sich dann die 10 Teams für die Playoffs, jeweils die 5 besten einer Liga.
Und damit startet die MLB also auch quasi parallel zur NBA wieder in die Vollen, allerdings nach einem etwas anderen Konzept als die Basketballer, denn die Teams in der MLB, die werden nicht zentral an einem Ort zusammengezogen, wo sie dann ihre Spiele natürlich unter strengen Hygieneauflagen austragen. Nee, das läuft ein bisschen anders in der MLB. Die spielen alle eigentlich wie in der Bundesliga an ihren jeweiligen Heimatorten beziehungsweise dann bei ihrem jeweiligen Gegner, aber natürlich ohne Publikum.
Ja, und in den USA, da muss man ja traditionell eine ganze Menge reisen, aber das versucht die MLB in diesen schwierigen Corona-Zeiten in ihrem Restart-Konzept auf ein wirklich Minimum zu beschränken. Jedes Team wird daher die Mehrzahl seiner Spiele gegen die 4 Teams aus der eigenen Division absolvieren.
Und das hält natürlich die Reise Kosten und Mühen dann sehr begrenzt, obwohl die Distanzen manchmal auch da noch recht groß sind. Aber das waren jetzt erstmal die guten Nachrichten aus der MLB. Es gab eine Einigung, auch wenn die eigentlich auch viel früher schon hätte kommen können. Die jetzige Einigung ist ja nichts anderes als das, was im März schon mal als Fallback-Plan erdacht worden war. Aber es kann auf jeden Fall jetzt gespielt werden. Aber dann kommen wir doch mal zu den Problemen, die diese Entscheidung jetzt so mit sich bringt. Denn wir wissen ja alle, dass es eine besondere und auch sehr auf wackeligen Füßen stehende Saison werden wird. Die Entscheidung über den Restart, die wurde nämlich gefällt nur wenige Tage, nachdem zahlreiche neue Corona-Fälle bei einigen Teams und auch in ihrem Umfeld aufgetreten waren.
Naja, und eins ist natürlich auch klar, die MLB-Saison kann nur dann erfolgreich absolviert und auch zu Ende gebracht werden, wenn es gelingt, den Ausbruch des Coronavirus, was in den USA sowieso schwierig genug ist, aber den Ausbruch des Coronavirus innerhalb des Systems, also der MLB, in den Griff zu bekommen, beziehungsweise im Griff zu behalten, wenn es denn dann losgehen kann. Und damit das möglichst gelingt, hat die MLB ein über 100 Seiten starkes Safety Manual zusammengetragen. Darin ist alles genau so verbindlich dargestellt, wer wann und wo und wie oft getestet wird. Dem mussten die Spieler dann auch per Unterschrift zustimmen.
Und sie haben ihr jetzt auch einem Restart zugestimmt, den letztlich die MLB ihn mehr oder weniger aufgedrückt hat. Das durfte die Liga aber, basierend auf einer Vereinbarung, die sie mit der Spielergewerkschaft zusammen im März getroffen hatte. Und das durfte sie unter der Prämisse, dass den Spielern anteilig für die Spiele, die dann absolviert werden, ihr normales Gehalt gewährt wird. Ob es unter diesen Bedingungen, diese Einigung tatsächlich ein guter Kompromiss ist, mit dem beide Seiten dann auch leben können, das haben wir uns von unserem MLB-Experten Andreas Thies mal einschätzen lassen.
Es ist ein Kompromiss, den beide eher haben könnten und mit dem beide leben müssen. Die Spielergewerkschaft sowie auch die Liga. Beide hatten sich schon im März darauf verständigt, wenn gar nichts anderes funktioniert, wenn gar kein anderes Modell funktioniert, dann nehmen wir diese 60 Spiele und dann versuchen wir die Saison bis zum 27. September durchzubekommen, um danach die Playoffs zu starten. Dann gab es verschiedene Modelle, die hin und her geschickt worden sind und beide Seiten konnten sich nicht einigen und dann gab es dann jetzt das Machtwort quasi, das dann gesagt wurde, ja, dann nehmen wir dieses Angebot aus dem März an und wir nehmen jetzt diese 60 Spiele. Beide Seiten wollen sich nicht mit dem anderen Verhandlungspartner verscherzen. Nächstes Jahr gibt es das Collective Bargaining Agreement, das überarbeitet werden muss, also Gehaltsverhandlungen etc. Was passiert mit Verträgen? Und da müssen die Parteien schon wieder gegenüberstehen. Und da wollen sie sich nicht jetzt schon versauen und sagen, wir haben eine vergiftete Atmosphäre, wir haben eine vergiftete Verhandlungsatmosphäre. Und das wollen sie beide vermeiden, beide Parteien.
Stand jetzt aktuell.
Im Baseball geht es also schon im Juli wieder los. Die Handballfans hierzulande müssen sich noch ein kleines bisschen gedulden, bis zum 1. Oktober nämlich. Dann soll die HBL in die neue Saison starten. Auf diesen Termin haben sich Liga und Vereine jetzt geeinigt. Sie hoffen nämlich, dass es im Oktober wieder möglich ist, zumindest vor kleineren Zuschauermengen zu spielen.
Denn zahlende Zuschauer sind für die Clubs der Handball-Bundesliga überlebenswichtig. Denn anders als in der Fußball-Bundesliga sind die Zuschauereinnahmen ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt im Etat der einzelnen Vereine. Und damit Zuschauer beim Restart dann auch in die Hallen dürfen, da arbeitet die HBL gerade an einem tragfähigen Hygiene- und Betriebskonzept, dass das dann auch von den Behörden erlaubt wird, das möglichst maximalen Schutz vor Corona auch gewährleisten soll.
Wie haben die Vereine die Entscheidung über den Restart denn aufgenommen? Wir haben nachgefragt bei unserem Handballexperten, bei Sebastian Mühlenhof vom Handballpodcast Anwurf hier auf meinsportpodcast.de.
Ja, es ist einfach eine Erleichterung bei den Verantwortlichen zu spüren. Man hat endlich wieder ein Ziel bzw. einen Zeitpunkt, worauf man hinarbeiten kann. Das haben auch direkt Dirk Schmeschke von der SG Flensburg-Handewitt und auch Viktor Schilagi von dem THW Kiel verkündet. Sie freuen sich einfach drauf. Sie wissen, es geht wieder los. Das wird mit Sicherheit bei Bob Hanning von den Füchse Berlin ähnlich sein. Er hat ja in den letzten Wochen ja wirklich sehr dafür geworben, dass man wieder anfängt, dass man wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Hätte sich gerne auch so ein Turnier gewünscht wie die Basketballer, aber hat damals dafür nicht die Mehrheit bekommen. Deswegen, man merkt die Freude mit Sicherheit auch alle Verantwortlichen. Es geht endlich wieder los. Man hat wieder ein Ziel, worauf man hinarbeiten kann. Bei aller Freude darf man aber auch nicht vergessen, es ist noch nicht alles geklärt, was beim Handball angeht. Also man muss, wie auch Dirk Schmeschke gesagt, noch vor allen Dingen die Voraussetzungen für den Spielbetrieb klären. Also solche Fragen wie viele Zuschauer dürfen erstmal in die Halle und ab wann darf man wieder die Halle voll komplett machen, weil wir gehen nicht davon aus, dass es direkt zu Beginn so der Fall ist, dass alle Hallen komplett ausverkauft sein werden. Dann gibt es natürlich die Frage, wie sind die Hygieneauflagen für die Spieler? Wie oft müssen die getestet werden? Wann müssen sie getestet werden? Müssen die Spiele vorher in Quarantäne? Also wie es jetzt auch im Fußball ist. Also das sind alles noch Fragen, die erstmal noch geklärt werden müssen. Deswegen sollten die Fans und auch vielleicht auch die Verantwortlichen jetzt ein bisschen vorsichtig optimistisch gestimmt sein, denn wenn solange diese Fragen nicht final geklärt sind und dann auch abgestimmt sind mit den entsprechenden Landesbehörden, dann gibt es sowieso noch gar nichts. Also da sollte man erstmal noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, denn auch wir wissen nicht, wie es im 1. Oktober aussehen wird und wie sich die Pandemie entwickeln wird. Deswegen, es ist ein Plan, es ist eine Idee, man hat sich jetzt darauf geeinigt. Ob es so kommen wird, wird entsprechend die Zeit bzw. dann auch das Coronavirus dann aufzeigen.
Allerdings wird es ob des späten Starttermins, der Europacup-Verpflichtung der Teams und auch wegen der Termine der Nationalmannschaft im Jahr 2021, da steht ja eine WM und auch eine Olympia-Quali auf dem Programm, ein sehr, sehr straffer Zeitplan werden, den die HBL-Clubs da dann zu absolvieren haben. Sind Vereine und Spieler, Sebastian, denn darauf vorbereitet? Wie werden sie mit der Belastung umgehen?
Ja, ob die Vereine dafür gerüstet sind, das wird man sehen. Ich denke, dass vor allem die Teams, die europäisch spielen, richtig zu kämpfen haben. Dort sollte man sich immer für den Fall der Fälle rüsten und dann den einen oder anderen Spieler schon mal in der Hinterhand haben, falls sich jemand verletzt. Gerade Kiel und Flensburg, die ja beide noch die Champions League der letzten Saison zu Ende spielen müssen, werden unter einer sehr, sehr großen Belastung leiden. Nochmal mehr als vielleicht noch andere Teams wie die Füchse Berlin oder auch die Rhein-Neckar-Löwen, die diese Aufgaben in dem EHF-Pokal nicht mehr haben, da ja abgesagt wurde. Insgesamt wird es aber für alle Spieler aller Teams eine absolute Mammutaufgabe werden. Klar, sie hatten jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Pause. Das ist schon verhältnismäßig lang für einen Handballer, wenn man mal eben 3 Monate Pause dort hatten. Also da bin ich mir wirklich sehr gespannt, ob sich die Aussage von Andy Schmid bestätigen lässt. Der Regisseur hat ja mal gesagt, dass Spiele im 3-Tages-Rhythmus für ihn kein Problem sind, wenn er eine lange Pause hat dafür im Sommer. So, die hat er jetzt gehabt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das sich so bestätigen wird. Ich persönlich glaube daran nicht. Ich denke, dass wir viele Verletzungen sehen werden, also eine höhere Anzahl insgesamt und auch so die Qualität der Spiele darunter leiden wird. Wir haben es jetzt schon im Fußball-Bundesliga gesehen. Da gab es jetzt schon in den Hits gerade hinten raus einige Spiele, die qualitativ nicht mal so hochwertig waren, weil die Spiele einfach müde gewesen sind. Und genau das sehe ich auch in der Bundesliga auf uns zukommen und im Handball. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Was ich mir zudem auch noch vorstellen kann aufgrund dieser Belastung, dass sich einige Spieler, egal ob jetzt deutsche Spieler oder auch Spieler aus anderen Nationen, dazu entscheiden werden, bei der WM im Januar zu sagen, nee, ich spiele lieber nicht, ich möchte meinem Körper eine Pause gönnen, einfach um dann topfit für die Olympia 2021 in Tokio. Das ist ja nur alle 4 Jahre, das ist nochmal eine höhere Wertigkeit als eine WM, die alle 2 Jahre stattfindet. Deswegen, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie die Spieler mit der Belastung umgehen, wie die Teams damit umgehen werden. Die Füchse haben schon Spieler entlassen, müssen vielleicht dann wieder tendenziell eher drauflegen. Also das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Geschichte sein. Und ich lasse mich nochmal überraschen, wie es aussehen wird, ob es so kommen wird. Aber ich denke, wir müssen uns auf eine sehr, sehr außergewöhnliche Saison einstellen.
Und die genauen Spielpläne, die werden Ende Juli dann veröffentlicht. Spätestens im August werden die Vereine dann wohl auch wieder ins Training einsteigen. Alles zum Handball erfahrt ihr natürlich regelmäßig im Handball-Podcast Anwurf. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de und fast überall, wo es Podcasts gibt, Stand jetzt außer bei Spotify.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Thomas Müller. Der Bayern-Offensivspieler hat wieder ein Kinderbuch herausgebracht, sein 3. mittlerweile. Mein Weg zum Fußballprofi heißt es. Und er verfolgt mit diesem Buch ein ganz wichtiges Ziel, das wir als Väter natürlich auch unterstützen können.
Mach mal was, damit die Jungs anfangen zu lesen.
Und das ist nicht leicht, das weiß Müller selber aus seiner eigenen Kindheit und Jugend.
Ich bin jetzt auch als Kind nicht unbedingt eine ausgesprochene Leseratte gewesen. Da gab's halt dann Lucky Luke und Asterix und irgendwas, was schnell verdaulich war. Fußballer hatten damals noch keine Bücher geschrieben, die hätte ich natürlich gelesen.
Aber jetzt gibt es sie. Thomas Müller zum Beispiel, der hat jetzt seine Lebensgeschichte, seinen Weg zum Profifußballer noch einmal kindgerecht nacherzählt. Und das sollte für jeden kleinen Leser irgendwie irgendwo etwas mit dabei sein.
Es sind ein paar witzige Anekdoten dabei, es sind Leidenszeiten beschrieben, aber es gibt natürlich auch sehr viel Freude und Positives.
Und es gibt auch noch Lebenshilfe für die kleinen Leseratten und auch pädagogisch wertvolle Tipps vom Fußballprofi, die wahrscheinlich vielen Eltern die Kaufentscheidung durchaus erleichtern dürfte.
Die Schule hat mir geholfen, ein guter Fußballer zu werden, weil ich dann eben nicht diesen Stress hatte, ich muss Fußballer werden.
Denn wenn man etwas lernt, stehen einem auch noch viele, viele andere Möglichkeiten dann offen und steht Thomas Müller als Romanfigur vielleicht der Weg in die Champions League offen?
Ich glaube, mit den wirklichen Figuren wie Pippi Langstrumpf, da kann ich noch nicht ganz mithalten.
Klingt doch insgesamt interessant. Meine Jungs sind noch ein bisschen klein. Wie wäre das was für deine Tochter, Andreas?
Ah, meine Tochter weiß ich nicht so genau. Wenn es der Papa vorliest, dann vielleicht. Aber es ist eine tolle Sache, auf jeden Fall für meine fußballbegeisterten Neffen. Und die bekommen das dann auch.
Und wir kommen zum Flop des Tages. Das ist mal wieder der Vater des Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Haben wir ja schon öfter gehabt in dieser Sendung. Man muss es sagen, leider. Denn erst letzte Woche, da lederte Serjan Djokovic gegen Roger Federer. Und jetzt schiebt er die Schuld für die desaströse, weil Corona-verseuchte Adria-Tour seines Sohnes auf, einen anderen Spieler. Andreas Grigor Dimitrov, sagt er, ist der Schuldige.
Ja, der Bulgare hat als erster seine Infektion mit dem Coronavirus Infos nach der Teilnahme an der Adria-Tour bekannt gegeben. Dimitrov sei aber gar nicht auf der zweiten Tourhälfte Sadar mit dabei gewesen, sondern der wäre wo ganz anders getestet worden. Das behauptet zumindest der Djokovic Senior. Er wurde krank, er weiß auch wo, und jetzt hat er unserem Land und unserer Familie großen Schaden zugefügt. Sein Sohn fühle sich in der aktuellen Situation gar nicht gut. Niemand fühle sich gut, aber wir werden gestärkt daraus hervorgehen. Der erzählt einen Quatsch. Es ist unfassbar.
Der möchte einfach Dauergast in unserer Rubrik sein.
Herzlich willkommen, Floppy.
Geburtstagskind des Tages.
Simon Ammann vom Sprungfloh aus Unterwasser zum Harry Potter der Lüfte und zur springenden Legende, der Schweizer Skispringer, der feiert heute seinen 39. Geburtstag.
Beim Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee 1997 machte er mit Platz 15 erstmals auf sich aufmerksam. Da wurde er von den deutschen Kommentatoren noch als sympathischer Junge aus der Schweiz, aus den Bergen dort, angekündigt, der nicht einmal einen Fernseher zu Hause hat. Ja, er wurde so ein kleines bisschen belächelt, möchte man sagen.
Seine Karriere, die ging richtig los, als er 2002 in Salt Lake City Doppel-Olympiasieger wurde. Ausgerechnet er, der vorher noch kein einziges Weltcup-Springen für sich entschieden hatte und der nur 4 Wochen vor Olympia so schwer gestürzt war. Aber Ammann, der stand auf und dann trotzdem auf dem Podium.
Olympic Champion and Gold Medalist representing Switzerland, Simon Ammann.
Als erster Schweizer Skispringer überhaupt und dann auch noch gleich zweimal mit Nickelbrille und wehendem silbernen Mantel. Sein Spitzname Harry Potter der Lüfte, der war da geboren worden.
Doppel-Olympiasieger, dieses Kunststück wiederholte er 8 Jahre später. Das heißt 2010 in Vancouver, wieder zweimal Goldmedaille. Dazu holte er 23 Weltcupsiege insgesamt, war obendrein auch Weltmeister und vor allem ein Stehaufmännchen par excellence. Denn immer, wenn ihm viele Experten schon abgeschrieben hatten, war er auf einmal wieder da. Und wird's wohl auch noch bleiben. Bei Olympia 2022 will er, Stand jetzt zumindest, auch wieder mit dabei sein.
Aber heute gratulieren wir Simon Ammann erst einmal ganz herzlich zum 39. Geburtstag.
Heute in der Sportgeschichte.
Die Schande von Gijón bei der WM 1982 in Spanien, das war eine der schwärzesten Stunden des deutschen Fußballs und die feiert heute ihren 38. Jahrestag. ARD-Kommentator Eberhard Stanjek, der hat das damals richtig gemacht, der hat nämlich große Teile dieses müden Kicks, dieses Nicht-Angriffspaktes zwischen Deutschland und Österreich, mit dem sich beide in die nächste Runde mogelten, mit demonstrativem Schweigen bedacht, und das machen wir auch, nehmen uns stattdessen lieber 60 Sekunden, in denen wir die WM 1982 als Kunstwerk, als Gesamtwerk noch einmal würdigen, und da werden wir hören, nicht nur das Spiel gegen Österreich war kein Ruhmesblatt für die DFB-Auswahl, trotz des Vizetitels am Ende.
Die WM in 60 Sekunden, 1982.
Ja, die WM 1982, trotz Vize-Weltmeisterschaft kein Ruhmesblatt in der deutschen Fußballgeschichte. Auf und neben dem Platz verschreckte die DFB-Auswahl ihre Fans.
Das sieht entsetzlich aus.
Das ging schon im Trainingslager am Schluchsee los. Trainiert wurde weniger mit dem Ball, sondern vielmehr mit den Pokerkarten und, wie geheime Tondokumente belegen, am Glas.
Hast du das alles leer geschluckt? Du glaubst doch wohl nicht, dass ich den kostbaren Rebensaft verdunsten lasse.
Und so torkelten die Deutschen durch das Turnier, schummelten sich mit Taschenspielertricks zusammen mit den Österreichern weiter. Und wo Schummeln nicht half, musste rohe Gewalt her. Im Halbfinale gegen Frankreich stürmte Toni Schumacher ohne Rücksicht auf Verluste auf Patrick Battiston zu und beide knallten zusammen.
Hauptsache die Vorderzähne halten sie aus.
Taten sie aber nicht. Battiston verlor 2 Zähne, brach sich einen Wirbel und Schumacher ließ das alles scheinbar kalt. Deutschland kam ins Finale und ging dort dann gegen Italien chancenlos unter. Die gerechte Strafe irgendwo.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Natürlich wird auch heute wieder Fußball gespielt in der spanischen La Liga und der englischen Premier League. Dort ist zum Beispiel der FC Arsenal bei Southampton zu Gast und Chelsea erwartet Manchester City, die ja erst am Montag 5:0 gegen Burnley gewonnen haben.
Im Golf geht's auf der PGA Tour heute beim Travelers Championship in Connecticut weiter. Alle Infos dazu haben wir im Golf-Podcast Nur Golf bei uns auf meinsportpodcast.de für euch natürlich aufbereitet. Und auch im Snooker, da läuft die Saison weiter auf Hochtouren. In Milton Keynes steht heute Abend das 2. Halbfinale beim Tour Championship auf dem Programm. Mark Allen trifft dort auf Mark Selby. Und wie das ausgeht, das hört ihr selbstverständlich bei Total Clearance, unserem Snooker-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de. Die Kollegen fassen täglich die Matches in Milton Keynes zusammen und Experte Christian Oemeke, der wagt jetzt vorab bei Stand jetzt eine kleine Prognose auf die heutige Paarung.
Im Duell der beiden Marks zwischen Selby und Allen, das sehe ich tatsächlich als ein sehr offenes Duell. Aber wenn Mark Allen kämpferisch und vor allem dann auch konstant so gut spielt, wie er es gestern getan hat, dann kann das hier durchaus in Richtung von Mark Allen gehen. Also eine 50-50-Angelegenheit, aber wenn ich jetzt tippen müsste, Allen.
Und wir sind Stand jetzt durch für heute hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine bestens gerüstet seid. Und das machen wir selbstverständlich dann auch morgen zum Wochenausklang am Freitag wieder.
Du, Malte?
Ja.
Das war ganz schön heute, fand ich.
Ja, kurz und knackig, ne?
Ja, und wir haben so viele schöne Themen dabei gehabt, mal Absolut. Abseits vom Fußball. Das ist, tut Stimmt. eigentlich auch mal ganz gut, ne?
Muss auch mal sein. So viele Sportarten, die auch mal ins Zentrum des Interesses gerückt werden sollen. Fußball war ja auch da, aber wir müssen ja nicht immer jedes Transfergerücht irgendwie durchdiskutieren, sondern Wir machen auch mal ein bisschen Informationspflege für andere Geschichten. Und das freut doch hoffentlich euch als Hörer auch. Gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns doch mal eine kleine Rezension. Wie findet ihr denn auch unsere Nicht-Fußball-Themen?
Na wunderbar, oder? Jetzt habt ihr aber erstmal einen schönen Donnerstag. Abonniert gerne Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und dort habt ihr auch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Gebt uns gerne ein paar Sterne. Über 5 freuen wir uns sehr. Stand jetzt freuen wir uns, du hast es gerade gesagt, auch über eure Gedanken, über eure Anregungen. Und sagt's ruhig auch gerne weiter. Stand jetzt anklicken und natürlich auch mein Sportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Danke für heute. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, und jetzt gehe ich eine Runde laufen.
Das mach mal.
Bis zur Kaffeemaschine. Ich brauche den zweiten.
Es ist immer noch früh, ja. Ich lege mich wieder hin.
Gute Nacht.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.